Ahora luchamos por una mejor sanidad, seguridad y educación.
Nosotros somos los gatos.
Auch nach Auflösung der Demonstration gehen die Krawalle weiter.
Se viven días decisivos en el caso Bombas.
Frequenz.
On. Frequenz. 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 A.
Hallo bei Frequenz A, eurem Podcast für gute Laune, Sonne und jetzt auch Musik.
Wir haben heute für euch unter anderem News von einem sehr schönen Wasserschaden.
Erste Gedanken zu Blockupy in Frankfurt.
Ein längeres Interview mit Lutz, der ganz lange im Knast gesessen hat und von SV betroffen war.
Von Sicherungsverwahrung?
Ja, da haben wir dann auch nochmal einen Beitrag, was das überhaupt ist, Sicherungsverwahrung.
Außerdem gibt es ein kurzes Update zu Amelie, Carlos und Fallon.
Über die wir ja schon in vorherigen Sendungen berichtet hatten.
Und was Kurzes zu den Hungerstreiks in Griechenland.
Ja, viel Spaß mit der Sendung. Für Feedback, Kritik und was ihr sonst noch so loswerden wollt, erreicht ihr uns unter
frequenz-a@riseup.net. Viel Spaß! Selten haben wir uns so über einen Wasserschaden gefreut wie über diesen hier.
Dazu jetzt der Hampelmann aus der Tagesschau.
Auf der Baustelle für das neue Hauptquartier des Bundesnachrichtendienstes in Berlin ist es offenbar zu einer massiven Sicherheitspanne gekommen. In den oberen Stockwerken des Neubaus wurden von Unbekannten zahlreiche Wasserhähne entfernt. Dadurch flossen große Mengen Wasser bis in die unteren Stockwerke. Nach einem Bericht der Berliner Zeitung soll ein Sachschaden in Millionenhöhe entstanden sein. Wie die Täter auf die besonders gesicherte Baustelle kommen konnten, ist noch unklar.
Da bleibt uns nichts anderes zu sagen als... Alles richtig gemacht.
Hashtag 18M, Hashtag Blockupy, Hashtag Hashtag. Es rauschte gewaltig im virtuellen Raum, aber wir wissen, the revolution will not be Twitterized. Die wichtige Frage ist ja, was ging warum auf der Straße und was wird daraus? Trotzdem ist auch das virtuelle Rauschen einen Blick wert. Als neu fällt hier zuerst auf, dass soziale Medien, im Fall von Blockupy Twitter, von den Bullen heute nicht nur zum leichten Abfischen von Informationen gefeiert werden, sondern auch als Feld der Auseinandersetzung um die Deutungshoheit genutzt werden. Ein Bullen-Twitter-Team versuchte schon sehr früh den Standpunkt der Cops virtuell zu pushen, Empörung zu entfachen und zum Retweeten einzuladen. Künftige Diskussionen um die Verwendung sozialer Medien können diese Entwicklung nicht außen vor lassen. Bevor wir uns in der Zukunft an wilden Analysen, was das Ganze nun sollte, versuchen, heute nur ganz kurz. Wir freuen uns, wenn es keine Distanzierung, sondern eine konstruktive Auseinandersetzung um Widerstand, Revolte und Strategien gibt. Und das jenseits von Medienmanipulation. In den ersten Tagen ist das schwer. Von überall werden wir mit Bildern und Texten zugeballert. Hier hilft es sicher durchzuatmen, sich die Zeit zu nehmen, die es braucht, und dann mit der Auswertung zu beginnen. Besonders am doch ziemlich deutschen Verhältnis zur Gewalt scheint sich eine lebhafte Debatte zu entzünden. Wonach in anderen Ländern aufgrund der offensichtlichen Gewalt der Verhältnisse niemand fragt, ist hierzulande die, möglicherweise gespielte, Überraschung groß. Doch nicht nur an Hartz IV, dem Einkaufszentrum oder der Mietpreisspirale entzünden sich die Debatten, auch nicht am NATO-Draht, den Gasgranaten und den Knüppeleinheiten in Frankfurt. Nein, Sachbeschädigungen und Angriffe auf die Exekutive sind es, die schockieren. Im Anschluss das einzige Zitat aus den deutschen Mainstream-Medien, das wir für erwähnenswert halten. Denn was ist schon das Leben eines griechischen Rentners gegen ein brennendes deutsches Polizeiauto?
Aber jetzt mal im Ernst, das war wirklich das Einzige, oder habt ihr was anderes gelesen, was nicht die Meinung der PolizeisprecherInnen wiedergibt?
Nee.
Nee.
Nee, das war das Einzige.
Echt traurig, was?
In unserer letzten Sendung haben wir mit einer Genossin über Amelie, Carlos und Fellow gesprochen, die in Mexiko im Knast sitzen. Jetzt gibt es Neues zu ihrem Verfahren. Die drei wurden von ihren Vorwürfen auf Bundesebene freigesprochen. Das heißt, es bleibt nur noch die lokale Verurteilung von 2 Jahren und 4 Monaten. Was das genau bedeutet und ob das vielleicht auch heißt, dass die drei bald rauskommen, ist anscheinend noch nicht klar. Aber wir versuchen euch auf dem Laufenden zu halten.
Am 27. Februar tritt der soziale Gefangene Georgios Sofianidis im griechischen Hochsicherheitsgefängnis Domokos in den Hungerstreik. Er fordert eine Rückverlegung ins Korydallos-Gefängnis, um weiter studieren zu können. Gleichzeitig fordert er zusammen mit seinen Mitinsassen die Abschaffung der Typ-C-Gefängnisse. Noch am selben Tag treten weitere Gefangene dem Hungerstreik bei.
Am 2. März beteiligten sich weitere Gefangene am Hungerstreik und fordern unter anderem die Abschaffung des Antiterrorgesetzes und der zwangsweisen DNA-Abnahme.
Währenddessen werden die Gefangenen, die im Zusammenhang mit der Conspiracy Cells of Fire zuvor aus dem Korydallos-Gefängnis ausgebrochen waren, wieder festgenommen.
Daraufhin beginnen verwandte Gefangene einen Hungerstreik, in dem sie fordern, dass ihre Familienmitglieder sofort entlassen werden.
Kurze Zeit später treten die 10 Gefangenen der Conspiracy Cells of Fire dem Hungerstreik bei.
Am 9. März beginnen Mitglieder des Netzwerkes der Gefangenenkämpfer, DAK, einen Hungerstreik mit eigenen Forderungen, die bereits gestellten ergänzen.
Gleichzeitig schließen sich Gefangene aus der Türkei dem Hungerstreik aus Solidarität an.
Und auch in Griechenland werden es immer mehr Gefangene.
Mitte März kommen 3 Mitglieder der Conspiracy Cells of Fire wegen der Folge ihres Hungerstreiks ins Krankenhaus.
Dabei wird der Hungerstreik auch von draußen begleitet. In Athen gab es verschiedene Soli-Demos und Aktionen. Auch international gibt es Unterstützung in Form von Soli-Aktionen in verschiedenen Städten wie Berlin und Barcelona. Difunde el ataque, la guerra callejera. Panfleto por el aire, sin fetiche bajo el brazo, giles culiao. Sí, sí. Ya. Bajo un cielo gris me paseo por puras calles polvorienta, entre caminos con hierba. Llevo una ortiga en la lengua, cargo mi carga en la espalda, sé lo que pesa mi quimera. Así que desnuda da prisa, que afuera continúa la guerra. Esta idea te la escupo en su fachada de soldado. Es apenas la punta de mi machete ensangrentado. Una muralla manchada, miles de gritos de venganza, vindicadora revancha, precipitándose a la cancha. Piso en el piso los fragmentos de vitrina mientras sapea la vecina. La vieja cierra las cortinas para cuidarse del crimen, por proteger la mercancía, esa misma que le roba la vida todos los días. Otra cría de la anarquía que le muerde la mano. Y por la noche soy un cuervo hambriento de carne humana, hermano. Sí. Tú eres la cría con manos como bengala, con garfios, con garras, con mechas, combustibles, con bala. ¿Y qué? Dime por qué debería ser amable con los dueños del mundo y con sus lacayos miserables. Ver cómo caen las gotas de barro en ciertas paredes. Y por otro lado, ver a los ricos que se pasean en sus Mercedes. Es todo el tiempo, da lo mismo la geografía. El objetivo es controlar cualquier germen de rebeldía. Y rebeldía somos todos que no nacimos ni para el servicio. Codiamos al poder y sus leyes al precipicio. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más, de esperanza asquerosa. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más, de esperanza asquerosa. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga. Y yo me drogo más, de esperanza asquerosa. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga y yo me drogo más, más. En el lúgubre presente oscuro, triste y desolado. En la tierra desahuciada, el mundo hecho para máquinas. Las tinieblas invaden todo mi aire en estas páginas. La oscuridad nuestra única y abrigadora casa. Mientras afilo las garras para tocarte y dejarte marca. Mientras me lavo los besos de tus fauces que me pudieron. Ahora salgo desde el conspirativo y necesario encierro. Como famélico gato, irremediablemente enfermo. Y se van tiñendo mis palabras de infierno. Y una ola de angustia nos devora el deseo. El precipicio se acerca, todo se vuelve más negro. La tragedia se extiende por todo el sometimiento. Ya no quiere sonreír nuestra maligna mirada. Y en esta pena moribunda sucumbieron sus ansias hacia el beso funesto donde detone la magia, donde se anuncie la muerte, en donde caiga la guadaña. Colgaré lejos del mundo como temida araña, goteando veneno hacia la tierra demacrada. Y en los muros con sangre nuestros nombres de guerra, 8 o 9 puñales que se anidaron en la hoguera. Somos los niños terribles que nos están
callan las pupilas de las luces del fuego que ilumina nuestras vidas y comienza a deflagrar rápidamente todo nuestro odio, muy bien confinado. Y comienza a deflagrar rápidamente todo nuestro amor, también confinado. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más. Robo con intimidación, robo con navaja y vendo droga, y yo me drogo más.
Difunde el ataque, la guerra callejera.
Im Anschluss kommen wir zu unserem Interview mit Lutz Balding. Lutz hat in seinem Leben 33 Jahre in Gefängnissen verbracht und dort seine Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung abgesessen. In diesem, für die meisten vermutlich unvorstellbar langen Zeitraum, hat Lutz auf unterschiedlichsten Ebenen Widerstand geleistet und gegen das autoritäre Knastsystem rebelliert. Wir wollten mit unserem Interview Lutz und seinen Erfahrungen ein Forum bieten und einen Bogen zu heutigen Anti-Knast-Kämpfen und Ansätzen spannen. Dies ist uns aufgrund der mangelnden Zeit im Verhältnis zum riesigen Erfahrungsschatz, den Lutz mitbrachte, nur bedingt gelungen. Aber wir werden bei Gelegenheit in weiteren Sendungen versuchen, tiefer in die Diskussion um eine Anti-Knast-Bewegung einzusteigen und uns dabei auf die Erfahrungen von Gefangenen und Ex-Gefangenen beziehen.
Ja, wir sitzen jetzt hier mit Lutz Balding. Lutz war insgesamt über 30 Jahre im Gefängnis und in Sicherungsverwahrung. Und hat sich jetzt heute Zeit genommen, um mit uns ein Interview zu machen über seine Zeit im Knast, in Sicherungsverwahrung, was er da für Erfahrungen gemacht hat. Wir freuen uns, Lutz, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, gerne.
Und sagen erstmal Hallo, Lutz.
Hallo.
Und ja, dann würden wir mit unserer ersten Frage anfangen. Und zwar kannst du vielleicht einmal kurz erzählen, was denn ursprünglich dazu geführt hat, dass du eingefahren bist im Knast? Oder wie kam es dazu, dass du überhaupt in den Knast gekommen bist?
Also ich bin das erste Mal in den Knast gekommen, 1973. Das Ganze hat eigentlich eine relativ lange Vorgeschichte gehabt. Meine Mutter ist 1966 gestorben. Es kam dann eine Stiefmutter ins Haus. Spannungsverhältnis zwischen Stiefmutter, meinem Vater und mir. Ich habe diese Stiefmutter nie akzeptiert. Das hat dann relativ früh dazu geführt, dass ich mich aus meinem häuslichen Umfeld, ja, sowohl kopfmäßig als auch dann physisch versucht habe, permanent zu lösen. Ich bin also einige Male von zu Hause abgehauen, bin dann von der Polizei aufgegriffen worden, habe eine Clique von Freunden gehabt, die aus ähnlichen desolaten Familienverhältnissen kamen. Und wir waren dann quasi in einem Alter von 11, 12 Jahren schon so als kleine Gang unterwegs. Dann kamen erste Diebstähle dazu. Leider, muss man heute sagen, ziemlich erfolgreich, weil wenn sich in so einem frühen Alter ein Bewusstsein entwickelt, das darauf hinläuft, ich kann alles haben, was ich will, ich muss es mir nur nehmen, darf mich halt nicht dabei erwischen lassen, dann ist schon sowas wie ein Weg vorprogrammiert. Ne? Das Ganze ist dann derart eskaliert, dass ich mit 15 bei einem Überfall auf einen Menschen einen Typ mit einem Messer verletzt habe, der sein Geld nicht rausrücken wollte. Für die Geschichte bin ich dann zu einer Jugendstrafe von unbestimmter Dauer verurteilt worden. Es gab damals noch diese sogenannten Gummistrafen. Das heißt, ich bin verurteilt worden zu einer Strafe von 2 bis 4 Jahren. Und während des Vollzugs wird dann entschieden anhand deines Verhaltens, ob du jetzt 2 Jahre absitzt oder ob du 4 Jahre absitzt.
Okay, das ist so ein bisschen wie gute Führung oder so.
Sowas in der Art, ja. Diese Strafen gibt es heute nicht mehr. Also dieser Paragraph ist auch im Jugendstrafrecht mittlerweile abgeschafft. Es gibt keine Jugendstrafen von unbestimmter Dauer mehr. Während des Jugendknastes ja, habe ich eigentlich auch 2-mal dann die Gelegenheit zum Flüchten benutzt. Bin dann jeweils wieder neu verurteilt worden und habe zum Schluss also mit Jugendstrafen von insgesamt 5 Jahren da gesessen, die ich dann bis 1980 abgesessen habe. Ganz einfach auch, weil mein
Verhalten im Jugendknast eigentlich durchweg immer nur rebellisch war. Also ich habe bei jedem Anlass meine Zelle zerkloppt, ich habe Zellen angesteckt, bin auch dann letztendlich kam dann so der Versuch, mich zu psychiatrisieren, dass man mich dann irgendwann, nachdem ich eine Anstaltsleiterin angegriffen habe, in die Jugendpsychiatrie eingewiesen hat. Die haben festgestellt oder die waren halt der Meinung, dass das Ganze mehr eine situative Komponente oder durchweg nur eine situative Komponente hat und keine psychische, also dass ich keine Macke habe, sondern einfach mich diesem System gegenüber hartnäckig verweigere und aber ansonsten keine psychiatrische Erkrankung habe. Naja, ich bin dann 1980, wie gesagt, aus dem Jugendknast entlassen worden und es hat keine 3 Monate gedauert, bis dann der erste Überfall zustande kam in Frankfurt auf ein Hotel. Wegen dem bin ich dann zu einer Erwachsenenstrafe von 7 Jahren verurteilt worden. Und dann ging es natürlich los, dass ich mir gesagt habe, ich akzeptiere das einfach nicht, im Gefängnis zu sitzen und versuche halt bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, zu flüchten. Habe dann eigentlich auch jede Gelegenheit, ob das jetzt eine Ausführung war, ob das eine Vollzugslockerung war, ob das eine Arztvorführung war, oder auch hinterher direkte Ausbrüche aus dem Gefängnis. Ich habe eigentlich versucht, mich bei jeder Gelegenheit zu entziehen, habe es einige Male geschafft. Bin dann auch immer wieder wegen neuen Straftaten verurteilt worden. In der Folge waren es dann also durchweg Raubstraftaten gewesen, aber auch recht hässliche Geschichten. Wie gesagt, ich habe damals zum Beispiel einen homosexuellen katholischen Pfarrer erpresst, was mir heute noch im Kopf Probleme bereitet. Nicht nur, weil ich selber schwul bin und so diese Schizophrenie, auf der einen Seite selbst schwul zu sein und auf der anderen Seite jemanden, der schwul ist, zu erpressen, das ist für mich heute noch irgendwie ein Klotz im Kopf. Ne? Aber ich kann sagen, das Beknackte an der ganzen Geschichte war, dass ich damals mit einem Bewusstsein durchs Leben gegangen bin, dass außer mir alles, also ich war mir selbst wichtig, mir war es wichtig, irgendwie an Kohle zu kommen und der Rest war mir eigentlich scheißegal, wie ich an Kohle komme, ob ich das jetzt Menschen wegnehme, die selber nichts haben, ob das kleine Geschäftsleute sind. Später bin ich dann dazu übergegangen, Banken zu überfallen und das wiederum ist dann auch in der Form eskaliert, dass ich 1986 dann nach einem missglückten Bankraub auf die anrückende Polizei geschossen habe. Das hat dann zur Folge gehabt, ein Urteil 12 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Ich habe es dann geschafft, ein Jahr später nochmal auszubrechen aus Butzbach. Bin 3 Monate später nach einem missglückten Bankraub in Frankfurt festgenommen worden, habe nochmal 10 Jahre drauf gekriegt und habe zum Schluss also mit Freiheitsstrafen von 29 Jahren plus Sicherungsverwahrung da gesessen.
Ja, also ich würde nochmal zurückkommen auf die Haltung, die du da im Knast eingenommen hast. Du sagst, du warst halt von Anfang an immer dagegen, hast rebelliert, hast das nicht mit dir machen lassen.
Ja, ja.
Es gibt ja auch viele Leute, oder Mensch bekommt ja mit, es gibt schon relativ viele Leute, die so eine kriminelle, in Anführungsstrichen kriminelle Karriere hinlegen und für die ist das dann so, okay, ich habe gezockt und verloren und jetzt sitze ich meine Strafe ab und mache da eine relativ ruhige Nummer drin. Wie schätzt du das ein, warum? Was war bei dir so, oder verortest du das auch so ein bisschen in deiner Kindheit, dass du so eine Ablehnung gegen so jegliche Autorität einfach sich da so durchgezogen hat und das im Knast dann du das einfach auch nicht als so was, ne?
Also
das wird ja so, ich habe den Eindruck, dass bei Leuten häufig dann so eine akzeptierte Strafe, ne, was gerecht ist, die haben so trotzdem, die empfinden es trotzdem gerecht, dass sie dann bestraft werden für das, was sie gemacht haben. Ne?
Das habe ich eigentlich, also das ist eine Erfahrung, also die ich später dann ganz bewusst gemacht habe. Also was mich schon immer so ein bisschen abgefuckt hat, war, dass von kaum jemandem das Prinzip Strafe so sehr akzeptiert ist wie von den Gefangenen selbst. Also meine Rebellion bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich angefangen habe zu politisieren, war eigentlich, wie du gerade schon ganz gut gesagt hast, irgendwie so tatsächlich meinen kindlichen und jugendlichen Entwicklungen geschuldet, ne? War vollkommen unreflektiert und auch nicht so in dieser Kategorie, ich muss gegen dieses Schweinesystem kämpfen oder sowas, sondern es war irgendwie so eine, ja, so eine Empörung über diesen Zustand, ihr sperrt mich da in so eine Zelle ein, das nehme ich einfach nicht hin, ihr überhäuft mich mit Forderungen, mit Kram, den ich einfach gar nicht will, ich habe keine Lust zu arbeiten, ich habe keine Lust eine Ausbildung zu machen, ich habe keine Lust mich mit scheiß Sozialarbeitern oder Psychologen zu unterhalten und dagegen immer wieder aufzubegehren, das war natürlich erstmal eine Geschichte, die wie gesagt aus meiner Entwicklung begründet war und hinterher eigentlich erst sehr spät in meinem Leben dann zu einer sehr bewussten Sache geworden ist, dass ich gesagt habe, nein, in diesem Gefängnissystem stelle ich mich jetzt bewusst in den und den und den Bereichen einfach entgegen und akzeptiere da nichts, was von denen kommt, ich mache da nichts mit. Das ist ein Lebenszustand, der einfach die Menschen zerstört und nichts, aber auch gar nichts Positives hat und dagegen muss man sich einfach auflehnen.
Was waren denn solche Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass du so eine Entwicklung gemacht hast?
Also es waren in erster Linie waren es Bekanntschaften, die ich dann im Laufe des Knastes gemacht habe. Ich habe Leute aus dem Widerstand kennengelernt, aus dem Anti-Impf-Widerstand, aus der RAF. Ja, Ali Jansen war für mich zum Beispiel ein ja, ganz wichtiger Wegbegleiter. Rolf Clemens Wagner, Helmut Pohl. Da sind im Laufe der Jahre oder ja im Laufe des Zusammenseins im Knast unheimlich tolle freundschaftliche Beziehungen entstanden, abseits jetzt erstmal von politischen Inhalten. Ich habe mich natürlich interessiert, warum die Leute sitzen, war vorher eigentlich, hatte ich eigentlich auch eine sehr unreflektierte Haltung zu Geschichten wie RAF oder Widerstand überhaupt. Habe einfach nur so diese bei vielen Gefangenen zu findende Idealisierung. Wow, die haben gegen den Staat gekämpft, die haben sich mit Bullen rumgefetzt. Und so diese Geschichten habe ich dazu im Kopf gehabt. Habe dann, wie gesagt, die Menschen erstmal als Menschen kennengelernt. Und politisches war erstmal relativ weit im Hintergrund, weil ich auch viel von dem, was ja eigentlich RAF wollte, erstmal überhaupt nicht verstanden habe und da überhaupt keinen Bezug zu hatte. Und aber so im menschlichen Zusammensein kam dann eine Entwicklung, ja, so muss ich es beschreiben, kam eine Entwicklung zustande, die dazu geführt hat, dass ich tatsächlich mein eigenes Verhalten angefangen habe, ein bisschen kritisch, erstmal ein bisschen kritisch zu beleuchten und dann auch für mich selbst Positionen entwickelt habe, wo ich gesagt habe, also sehr viel von dem oder diese Geisteshaltung, dieses Bewusstsein, mit dem ich da durch die Welt marschiere, das kann es nicht sein. Ne? Also diese Orientierung hin nur rein aufs Materielle. Dann auch mit einer beginnenden Politisierung fängt man an, irgendwie Sachen, Verhältnisse in anderen Ländern, gesellschaftliche Verhältnisse hier zu verurteilen und stößt, oder ich bin irgendwann drauf gestoßen, dass ich eigentlich das, was ich beginne zu verurteilen, eigentlich selbst repräsentiere. Nämlich das Ding irgendwie, dass ich Gewalt einsetze, um meine Ziele zu erreichen. Dass ich vollkommen fixiert bin auf materielle Geschichten. Ich wollte einfach immer nur haben, ich wollte nur haben und nichts dafür leisten. Und so also alles, was mir als Gegenüber bis dahin begegnet war, war mir eigentlich im Prinzip immer scheißegal gewesen. Ne? Und dann irgendwann zu sehen, das, was du jetzt anfängst, wie gesagt, zu verurteilen, das repräsentierst du voll und ganz da. Ja, entweder man macht dann so weiter wie bisher und redet sich das irgendwie schön oder baut sich irgendwelche Verdrehungen selbst im Kopf aus oder man fängt an, sich tatsächlich mit seinem Denken und mit seinem Handeln auseinanderzusetzen, ne, und kommt dann auch oder kann dann auch zu sowas wie einer Kritik an sich selbst, die dann zwangsläufig zu einer, also wenn sie ehrlich ist, muss sie einfach zu Veränderung führen, ne. Ansonsten ist es auch nur eine aufgesetzte Geschichte oder so. Ne? Und bei mir hat es also tatsächlich so weit zur Veränderung geführt, dass ich sage, also das meiste von dem, was ich gemacht habe, finde ich heute überhaupt nicht mehr okay. Ne? Und ja, und das, wie gesagt, das Tolle dabei war eigentlich, dass diese ganze Sache, also viele haben sich im Laufe der Zeit immer vorgestellt, Mensch, wer längere Zeit irgendwie so mit Gefangenen aus RAF oder Widerstand zusammensetzt und sich darin irgendwie entwickelt, dass da irgendwie sowas wie politische Indoktrinierung oder sonst von den Leuten irgendwie da im Hintergrund steht, das ist absoluter Blödsinn. Ne? Es war also wirklich zum großen Teil diese rein menschliche Ebene und die Freundschaften, ne, die mich da oder die es mir ermöglicht haben, dann auch Kritik auszuhalten, ne? Und sich, wie gesagt, mit Kritik auseinanderzusetzen. Ja.
Preso del mundo. Todos lucen sus medallas y sus sonrisas por la vida como un anuncio en el que tú no existes. Porque tú no existes. Tú solo eres presente vaciado, un hueco de agonía, un milagro, como todos. Pero tú te desinflas entre tabiques de silencio más gruesos que cualquier hormigón. Y se escuchan pasos que anuncian lluvia de golpes sobre tu piel. Y un niño dentro de ti araña con pánico la puerta cerrada del trastero, la puerta cerrada del futuro. Mientras los demócratas pasean sobre ti de puntillas para no despertar leviatanes en sus conciencias. Para olvidar que ellos te empujaron ese agujero sin cielo, que les hace el trabajo sucio. Pero no rindas, mi amor, tu sed o tu venganza. La luna se refleja en el escaparate de esta paz. Y en nuestras manos hay piedras hechas con tus aullidos.
La primera idea buena fue correr. No sé por qué esos de atrás me quieren coger. Yo pienso volver. ¿Qué van a decirme? Que yo soy mi juez en el mundo libre. Y mientras tendrás que esconderte, porque sabes que la ley puede engañarte, puedes defraudarte. La trampa existe. Estoy loco, no. Solo más triste y resiste. Que no han terminado de perseguirte. Represión policial si no te rindes. Tu rutina es simple, es lo de siempre. Te permiten dócil y que nada cambie. Si es legal, ya estaba planeado. Fuera del círculo, el corazón está exiliado. La frustración clavada a tu espalda. La vida pasa atrapados en las fábricas. Es más sencillo, tras el chantaje del trabajo. Nada que perder desde aquí abajo. Porque no importan sus leyes. Cuando tú eres el que pierdes y lo que sientes se traduce en dolor. Escapa, ellos plantaron la semilla del rencor y pretenden obligarte, oh sí señor. Amargo odio escupen al exterior.
El aire lleno de olor a combate, la calle un juego de gato y ratón. Clases de amor en la guerra de clases, años revueltos a pie de cañón. Juntos el miedo se hacía pequeño, en cada piedra el odio de toda una generación. Por mí, por todos mis compañeros, este cóctel casero de gasolina y decisión. Horizontes de sirenas cerrando el cerco.
Si nos tocan a uno, nos tocan al resto.
En guerras aprende a confiar de una forma especial. Yo te voy a fallar y tú me vas a fallar. Mirarnos a los ojos y sentir la fuerza capaz de volar el capital. Anarquía práctica en la vida diaria. Juego en equipo, insurgencia, apuesta a calentar. Pero un mal día se desata, amparada por la media operación policial. Brigada político-social te rapta, es caza de brujas, nada que declarar.
Huye, filtra la noche, hazte de aire por la intemperie hasta que el destino estalle.
Wie hast du denn in dieser Zeit dann, wo du sagst, dass du eigentlich dein Bewusstsein verändert hast und vorher rebelliert hast, hast du dich dann da alleine als Rebellierenden gesehen oder hast du dich in einem Zusammenhang gesehen, dass du mit allen Gefangenen und Menschen, die Unterdrückung im Knast erfahren, rebellierst?
Das war hinterher eigentlich die Vor-, also bis zu dem Zeitpunkt war es eigentlich, wie gesagt, vollkommen unreflektiert, einfach dagegen, dagegen, dagegen sein. Und aber ab einem gewissen Punkt war mir dann klar, dass ja, dass die alleinige Rebellion oder das immer wieder Anrennen gegen dieses System eigentlich weiterbringt. Man muss es mit anderen Menschen machen. Also und die, ja, so ein Zusammenhang von wegen mit anderen Leuten gegen den Knast zu kämpfen, das ist eigentlich dann auch nur recht, das war immer so eine punktuelle Geschichte, ne? Das ist also, es gibt oder es gab zu der Zeit im Knast wenig kollektive Kämpfe von sozialen Gefangenen, außer jetzt die Zeit, in der es nach der Wiedervereinigung diese Dachbesetzung gab mit der Amnestieforderung, ne? Was dann aber auch ja eigentlich sich als vielversprechender Ansatz zerschlagen hat, nachdem das System mit seinen Mitteln also hunderte von Gefangene kreuz und quer durch Deutschland verlegt hat und da darüber dann nicht nur eine abflachende Solidarisierung stattgefunden hat, sondern dass auch viele Leute sich haben davon derartig beeindrucken und unterdrücken lassen, dass es da keine Kontinuität mehr gegeben hat, ne? Also später dann beim Hungerstreik der Sicherungsverwahrten 2012, das war dann nochmal eigentlich so die einzige Sache, wo ich sagen kann, dass sich ja, jetzt Gefangene kollektiv und gemeinsam für eine Geschichte eingesetzt haben, die eigentlich auch im Prinzip erstmal auf, ja, wie soll man es nennen, auf Bestandssicherung gerichtet war. Ein paar Forderungen, die da noch mit reinkamen, von wegen, dass für Sicherungsverwahrte endlich ein Vollzug gemacht wird, der ihnen auch die Perspektive, irgendwann in Freiheit zu kommen, bietet. Aber das meiste war halt tatsächlich so dran festgemacht, dass man die Möglichkeit, Pakete zu bekommen, nicht verlieren wollte, dass Besuchsregelungen, dass Ausgangs- oder Lockerungsregelungen erweitert werden, solche Geschichten halt. Ne?
Kannst du das kurz nochmal zeitlich einordnen mit dem Hungerstreik?
Der Hungerstreik der Sicherungsverwahrten in Schwalmstadt, das war Ende 2011, Anfang 2012 gewesen, ja.
Du hast gesagt, zu so einem kollektiven Widerstand haben dich zum einen so die Kontakte zu anderen Mitgefangenen inspiriert, ja, ja, oder die Auseinandersetzung mit denen. Du hattest ja auch über eine sehr lange Zeit eine Unterstützerinnengruppe, genau, von draußen, ja, die dich, ja, ja, unterstützt haben. Hat die ja waren kaum eine Gefangene, ein Gefangener.
Das ist das Traurige, ja, ja.
Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie kam es überhaupt dazu, dass du so eine Unterstützerinnengruppe hattest?
Also es war so gewesen, dass ich Anfang der 90er eigentlich, oder wollen wir so sagen, von, also seit Ende der 80er permanent Sonderhaftbedingungen hatte aufgrund meiner ganzen Fluchtversuche. Ich habe ja auch nach dem letzten geglückten Fluchtversuch und dem Wiedereinfahren dann nicht damit aufgehört, rauszuwollen. Und dann wurden eigentlich ziemlich heftige Sonderhaftbedingungen installiert, die dazu geführt haben, dass ich auch teilweise Besuchsverbote hatte. Ich, da war dann Anfang der 90er, 92, 93, war die Situation so, dass ich im Knie operiert werden musste. Einer der Gefangenen, die man schon so zum Bereich der politischen Gefangenen rechnen kann, den ich in Kassel kennengelernt hatte, der war dann mittlerweile entlassen worden, wollte mich besuchen, hatte Besuchsverbot bekommen, weil halt vermutet wurde, dass irgendwelche Geschichten da im Hintergrund stattfinden sollen, hat in seinen Zusammenhängen davon erzählt und daraufhin haben ganz spontan Leute aus politischen Zusammenhängen in Kassel gesagt, wenn du ihn nicht besuchen kannst, dann fahren wir ihn halt besuchen. Und so über diesen ersten Kontakt hat sich dann im Schneeballsystem im Laufe von 2-3 Jahren eine Unterstützer- und Besuchergruppe, die eigentlich, was weiß ich, Unterstützer- und Besuchergruppe, das klingt immer so ein bisschen sozialarbeiterisch. Es sind tolle Freundschaften eigentlich gewesen, die da entstanden sind, ne? Und wie gesagt, da hat sich dann diese Gruppe zusammengefunden und hat mich eigentlich in meinen Kämpfen eigentlich immer ganz gut unterstützt. Also wenn ich im Hungerstreik gewesen bin, gab es Mobilisierungen draußen, es gab Protestaktionen vor Knästen, es gab Eingaben und alle möglichen Geschichten, ne? Und das ist eigentlich das irgendwie, wo ich sag, wo es eigentlich beim Gefangenenkampf sehr viel an Manpower fehlt. Also es ist nicht damit getan, dass Gefangene irgendwie Zeitungen bekommen oder Texte bekommen, oder sondern irgendwie so der persönliche Kontakt zu widerständischen Gefangenen und so das gemeinsame Kämpfen, also auch Kämpfe von Gefangenen auch draußen aufgreifen, egal ob das jetzt erstmal irgendwelche auf individuelle Situationen bezogenen Kämpfe der Gefangenen sind, um Entlassung oder um Lockerung oder sonst irgendwas, bis hin also wirklich zu politisch wichtigen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Gefangenengewerkschaft und gewisse Forderungen wie Rentenversicherung, Mindestlohn, freie Arztwahl und solche Geschichten. Ne? Also da fehlt es wirklich an, sage ich einfach mal so, an Manpower. Da wird sehr viel, glaube ich, verschenkt oder sehr viele Leute zerbrechen und ja, verbrennen sich in ihren Kämpfen, weil sie keine Unterstützung haben, weil sie nicht gehört werden und draußen überhaupt nicht wahrgenommen wird, ne? Wie viele Kämpfe es im Gefängnis eigentlich gibt. Leider nicht kollektiv, sondern zu oft einfach individualisiert. Und da denke ich, da spiegelt sich schon so ein Stück weit Gesellschaft wider. Ne? Also ich kenne noch Gefangenengemeinschaften aus meiner Anfangshaftzeit, wo so dieses Moment der Solidarität, wenn man mitbekommen hat, Mensch, da ist ein Kollege jetzt für Scheißdreck in den Bunker gewandert, da machen wir was, da schmeißen wir was, weiß ich, wir schmeißen einfach das Essen aus dem Fenster oder solche Geschichten. Das hat es da eigentlich so in den 70er Jahren eher gegeben als in den 90ern. Ne?
Ich glaube, es können sich einfach auch ganz viele Leute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie so eine Arbeit aussieht oder Gefangene zu unterstützen, oder die haben überhaupt keine Vorstellung davon.
Ja, ja.
Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das dann so ausgesehen hat mit der Unterstützerinnengruppe. Also für dich war das ja so ein wichtiger Bezugspunkt, glaube ich. Ja. Aber die haben dann sozusagen untereinander diskutiert, sind zum Teil auch weite Strecken gefahren, um dich zu besuchen. Ja, und wie hat so eine Diskussion oder so ein Austausch stattgefunden, weil ich finde ja, draußen ist es zum Teil, was halt so ein totales Manko ist, dass es so vielleicht drinnen gibt es vielleicht Diskussionen, draußen gibt es Diskussionen, aber sie werden nicht gemeinsam geführt oder es wird nicht als was Gemeinsames begriffen, dazu führt, dass man gemeinsam vielleicht so ein System angreift und so eine Diskussion auch über Mauern hinweg führt.
Ja.
Hat das funktioniert oder wie ist das gelaufen?
Also für mich war es unheimlich wichtig, an Diskussionen teilzunehmen, was ich von drinnen her wahrnehme. Also jetzt noch nicht mal zu oder so sehr bezogen auf den Knast, sondern auch schon auf die Verhältnisse oder auf die Zusammenhänge, in denen sich die Leute draußen bewegen. Also zum Beispiel, ich war immer unheimlich interessiert an Antifa und Antira-Arbeit, ne? Und die Diskussionen, die da stattfinden. Und da war es einfach wichtig, also nicht nur Menschen zu haben, die mich mit den entsprechenden Texten versorgen, sondern auch bei Besuchen, dass man persönlich diskutieren und miteinander sprechen kann. Wie siehst du, also dass die Fragen auch, dass ich eigentlich auch in der Hinsicht gefordert bin, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, weil die Fragen über, wie siehst du das von drinnen her oder so, oder wie nehmt ihr das drinnen wahr? Zum Beispiel, was weiß ich, so die ganzen nationalistischen Geschichten nach der Wiedervereinigung, diese Nazi und die Angriffe auf Flüchtlingsheime und so weiter und so fort. Dass man also drinne schon auf einer abstrakten Ebene gesellschaftliche Entwicklungen wahrnimmt, aber wenn man niemanden hat, mit dem man darüber sprechen kann, irgendwie entweder den Bezug dazu verliert oder ein falsches Bild bekommt oder sich da irgendwie im Kopf selbst was zusammenzimmert, was fernab der Realität ist. Also dass so diese, wie gesagt, diese praktische Unterstützung, Texte und dazu der persönliche Kontakt, sprechen und Austausch, das war eigentlich immer eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Ja.
Vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf deinen Widerstand im Knast eingehen. Du hast gesagt, hast häufig versucht auszubrechen, hast drin auch
die Arbeit verweigert. Ja. Ich habe bis hin, wie gesagt, dann zu juristischen Kämpfen über Beschwerden oder versuchen, wie gesagt, so auf der juristischen Ebene weiterzukommen.
Genau, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, nach 1998 gab es erstmal keine weiteren Fluchtversuche von dir. Was hatte dazu geführt? Oder?
Also ich habe mir eigentlich, muss ich sagen, bis 98, also der letzte geglückte Fluchtversuch aus Butzbach war 1987 gewesen. Und danach habe ich mir eigentlich nur noch in allen möglichen deutschen Gefängnissen den Kopf an der Mauer eingerannt. Ich habe mir teilweise bei Fluchtversuchen die Knochen gebrochen. In Schwalmstadt ist dann auch von allen, also bei einem Fluchtversuch von allen Türmen, die Sicht hatten, auf uns geschossen worden. Ich war mit einem Italiener unterwegs in die Freiheit, die wir leider nicht erreicht haben. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Genau, was hat dazu geführt, dass du dann...
Ach so, das war natürlich eine Situation, die dann auch, also so dieses Zuschauen, wie ich mir irgendwie so den Kopf an der Mauer zerrenne und meine Situation eigentlich immer mehr eskalierte, in der Hinsicht, dass die Sonderhaftbedingungen immer enger wurden. Ich bin zum Schluss 5,5 Jahre lang quer durch Deutschland gekarrt worden. Also jedes Jahr war ein anderes Bundesland angesagt. Und ich habe eine Phase gehabt von fast annähernd 3 Jahren, wo ich kaum noch einen Mitgefangenen zu Gesicht bekommen habe, weil ich so zugerammelt war, bis hin zu Duschen in Handschellen. Jedes Mal, wenn man über den Flur bewegt wird, ist alles unter Verschluss. Also man hat teilweise nicht nur einmal, sondern 3-mal am Tag eine Zellenkontrolle. Und die Position der Besucher oder der Freunde da, dabei irgendwie so zuschauen zu müssen, wie man sich da wirklich irgendwie so den Kopf an der Mauer zerrennt, das war irgendwie, so habe ich es dann später begriffen, eine unheimlich belastende Geschichte gewesen. Also vorher hatte ich leider auch noch so die Haltung gehabt, dass ich gesagt habe, was ich mache und in welcher Form und ob ich was mache, bestimme ich immer aus meiner Situation heraus und lass mir da nicht reinreden. Und das ist, wie gesagt, das ist vollkommener Blödsinn, wenn man also wirklich da so einen Zusammenhang hat, ne, dass Leute dann auch derartig emotional beteiligt sind, ne, und das einfach schlicht und einfach irgendwie so, es war ja auch dann, wenn man sich die technische Entwicklung in den Knästen angeht, waren es teilweise schwachsinnige Versuche, da gegen das anzurennen, was ich in meiner Situation aber nicht so gesehen habe, ne, aber von außen so wahrgenommen wurde. Und da sind dann auch, so nach 98 oder so um 98 dann die Diskussion gelaufen, dass mir auch ganz klar vermittelt wurde, wir ertragen das kaum noch, lass uns einfach versuchen, jetzt auf eine normale, legale Art und Weise es zu schaffen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Das war für mich dann, nachdem ich, wie gesagt, mir wirklich einen Kopf drum gemacht habe, was das auch für die Freunde bedeutet, war das für mich eigentlich dann auch so okay. Nur ich oder wir alle haben dann halt nicht vorausgesehen, was das dann noch für einen Zeitraum dauert, um auf legale Art und Weise rauszukommen. 98 hatte ich, wie gesagt, 18 Jahre von 29 verbüßt. Und es hat dann aber tatsächlich noch bis 2011 gedauert, bis ich das erste Mal unter Bullenbegleitung das Gefängnis dann verlassen konnte und 2-3 Stunden mit meinen Freunden draußen mal essen gehen konnte. Ne? Das ist,
primera prisión mental me desespera tu bienestar tras los barrotes ahí fuera y esta noche vuelvo a llorar las torturas el acoso no van a cesar hasta que te derrumbes y no soportes los golpes las mentiras los chantajes los sueños rotos por el tiempo robado niños perdidos del pasado que nunca olvidan la injusticia la vergüenza en sus caras me sentencia y no habrá clemencia para jueces, funcionarios que colmaron la paciencia la conciencia del pueblo me escondo algo incrédulo pero ahí fuera matan por nuestro recuerdo esta cárcel cárcel y es pena de muerte. El sistema que sella mi suerte. Salgo al patio y las miradas no se acusan. Los ves pasar y los presos que se cruzan, retenidos por la impotencia, aguantando una locura pasajera, un dolor difícil de expresar. Mientras pienso en lo que queda por pasar, miro por la ventana y grito, huye. Un futuro es lo que el tiempo nos descubre.
Golpes electoros para fabricar chivatos. Suelta esto a sus hijas, señor comisario. Cada hostia al Estado de Derecho te recuerda que la Constitución hace fronteras con tu celda. Con tu culpación impresa y el dolor cesará con tu firma en el papel. Tu mano ya no puede escuchar tu corazón que dice no. Más no llores, mi amor, nunca fuimos héroes. La antiterrorista un cheque para romper hombres. Si te cierra con llave el presente un juez, tu caso de ejemplo que no olviden los pobres, que jamás podrán ser lo que quieran ser. Y de golpe la juventud suprimida, que duele más la soledad o las palizas. Media hora de visita tan corta y tan incómoda, ¿qué vamos a decirnos a través de esta mampara? Fíjese, es 23 horas diarias en la jaula. ¿Cómo puede aprenderse a vivir sin esperanza? Y las noches caen lentas como gotas de negrura espesa que calan de impotencia y de ganas de romper el mundo y no puedes. Caes al suelo como el cuerpo a la muerte. Asesinatos en prisiones, disfrazados de suicidios. Huye, mi amor y mi amigo.
Huye, fin de la noche. Huye, hazte de aire por la intemperie hasta que el destino estalle. Huye, fin de la noche. Huye, hazte de aire por la intemperie, que solo la muerte sea tu cárcel. Sea tu cárcel.
Las manos se vuelven inútiles en los sótanos. Araña es todo lo que se puede hacer para sentirse bien y también para recordar.
Ja, du hast an einer anderen Stelle gesagt, im anderen Gespräch, dass es halt in der Zeit vorher, in der du rebelliert hast, halt einfach für dich auch so eine Überlebensstrategie war, dass ja. Du ja. Was hattest, worauf du hinarbeiten kannst, ne? Was du im Kopf hattest. Genau. Ich habe einen Plan im Petto, ich arbeite ja. auf was hin. Und das ist dann weggefallen, ne? Mit das hast du sozusagen zugunsten des Kollektivs aufgegeben, ein Stück weit, so würde ich das mal sagen.
Und mich dann auf einen juristischen ja. Kampf, wie gesagt, dann habe ich angefangen, vorher habe ich mich eigentlich nie mit Gesetzen oder sonst irgendwas beschäftigt, ne? Wie gesagt, was du gerade ganz gut schon gesagt hast, das ist tatsächlich so. Das ist mir dann auch hinterher klar geworden, wie stark so dieses Moment war, kopfmäßig stabil zu bleiben und zu überleben, dass also viele Fluchtversuche, die dann, wenn man sie wirklich näher betrachtet, kaum Chance, Aussicht auf Erfolg gehabt haben, aber trotzdem haben sie mir von der Form von geistiger Gesundheit ermöglicht. Ich habe immer, wie gesagt, ein Projekt im Kopf gehabt, ne? Mein Kopf war damit beschäftigt, rauszukommen, nicht mit dem Elend drinne zu sein, sondern wie gesagt, mit dem Projekt, ich will raus. Und das hat mich also über weite Strecken kopfmäßig und moralisch sehr weit oben gehalten. Ne?
Ja. Also meine persönlichen Haltung raus, kann ich es mir halt auch extrem, oder würde ich es mir extrem schwer vorstellen, für mich den Switch zu machen oder dann so umzuschalten auf die juristische Ebene, weil ich natürlich, also aus meiner Haltung damit zum einen ein Problem habe zum Teil. Ich weiß, dass es aber an Punkten, ne, vielleicht für Gefangene überhaupt keine andere Möglichkeit gibt, wenn sie tatsächlich nochmal da irgendwann lebend raus wollen aus hinter den Mauern. Aber ne, wie hast du das geschafft, dann da dich die ganze Zeit...
Es war also sehr, sehr, über weite Strecken war es halt tatsächlich irgendwie so dieses Prinzip Hoffnung. Und es war ja auch irgendwie, diese Perversität des Systems besteht ja eigentlich darin, dem Gefangenen permanent wie dem Esel mit der Peitsche vorne die Mohrrübe zu präsentieren, auf die man zuläuft. Und so die ersten Ankündigungen des Gerichts von wegen so 2001, 2002, wo ich meinen Entlassungsantrag gestellt habe, hieß es dann, es sollten die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre abgewartet werden und dann könnte man ernsthaft über eine Entlassung reden. Das war dann schon mal irgendwie so ein Fixpunkt, wo ich kopfmäßig drauf orientiert war. 4, 5 Jahre ist ein Wahnsinnszeitraum, aber die Möglichkeit dann, dass sich dann bis dahin tatsächlich realistisch was bewegt, es war einfach das Prinzip Hoffnung, ne, die dann natürlich sich nicht erfüllt hat. Ne. Das ist, das Gericht hat dann ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten hat eigentlich die Kernaussage gehabt, Vorsicht vor diesem manipulativen Berufsverbrecher, Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht denkbar. Und naja, jedenfalls hat der Gutachter dann in seinem Bemühen, mich negativ darzustellen, doch ein bisschen zu weit über die Stränge geschlagen. Daraufhin hat das Gericht avisiert, okay, wir geben ein neues Gutachten in Auftrag, was dann auch wieder 2 Jahre gebraucht hat, um realisiert zu werden. Und wups, waren schon wieder 2 Jahre vorbei. Ne? Und man zermürbt sich da schon teilweise im Kopf und fragt sich, Mensch, warum habe ich jetzt so, warum habe ich meinen alten Ansatz aufgegeben, um auf diese scheiß legalistische Schiene da über ein Jahrzehnt vertröstet zu werden oder was, ne? Aber letztendlich ist man dann schon ja eigentlich so eine weite Strecke gegangen und es hat sich dann auch alles irgendwie so, so aufs Legalistische hin organisiert und wie gesagt, Anwälte waren dran gewesen, die Besucher waren auch oder die Freunde waren permanent mit Eingaben präsent, ne? Und ja, es ist, wie gesagt, es ist schwer zu ertragen, aber an irgendeinem Punkt habe ich dann schon irgendwie mich dazu entschlossen, diesen Weg also wirklich konsequent dann bis zum Ende zu gehen, weil an dem Punkt, also hätte ich weiß es nicht, 2007, 2008 nochmal einen Fluchtversuch gemacht, hätte man mich tatsächlich, also rechtlich hätte man mich bis zum 8.5.2020 festhalten können, ne? Und das wäre dann wahrscheinlich auch Programm geworden. Ne? Also man muss schon im Kopf einen ziemlichen Spagat machen. Es geht los, wie gesagt, dass man auf einmal anfangen muss, mit so Typen wie Gutachtern zu reden. Also es wäre für mich früher undenkbar gewesen, mich mit irgendwelchen Psychosozialarbeitern oder Gutachtern an einen Tisch zu setzen. In so einer Situation, wie gesagt, muss man diesen kopfmäßigen Spagat hinkriegen, oder halt, wie gesagt, wieder einen anderen Weg einschlagen. Ne?
In dieser Zeit, wo du dann diese Hoffnung gehabt hattest und sozusagen dein Widerstand auf diese juristische Seite fixiert hast und fokussiert hast, und das war ja wahrscheinlich auch im Knast zu spüren. Und haben die Wärter und Schließer das sozusagen dich dann auch nochmal neu auf die Probe gestellt und du warst dann an so einem Punkt, wo du sagen musstest, so dieser Spagat, den du erwähnt hast, der war eigentlich super schwer auszuhalten.
Es war schwer auszuhalten, permanent freundlich zu sein. Was heißt nicht jetzt nicht in dem Sinne permanent freundlich zu sein, aber dass man sehr viele Situationen hat, wo ich früher impulsiv erstmal alles in Trümmer gelegt hätte oder angesteckt hätte, heute gesagt hätte, naja, ich mache 3 Eingaben, ich schreibe 2 Beschwerden, ich lasse den Anwalt was machen, ich informiere meine Freunde draußen. Also ist schon schwer, ne? Das
ist eine große Probe.
Es war nicht so gewesen, dass die jetzt irgendwie so jetzt bewusst Situationen provoziert hätten, wo ich die ich hätte so deuten müssen, da wirst du auf die Probe gestellt oder so, ne? Das war gut. Ich meine, das war, wenn es eine Probe gab, dann waren es eigentlich so die ersten Geschichten, wo ich dann ohne Fesselung 2012 dann, wie gesagt, 2011 noch mit Fesselung, 2012 dann ohne Fesselung. Aber da war dann schon ein Punkt erreicht, wo auch eigentlich die Juristen bis hin zum OLG angesichts der Zeitdauer, wir reden hier wie gesagt über 33 Jahre, gesagt haben, jetzt, das ist nicht mehr länger akzeptabel, außer immer wieder dieser Rekurs auf frühere Geschichten, ne? Und das Beschwören früherer Gefährlichkeit, das hat jetzt ganz einfach relativiert betrachtet zu werden. Und also zumindest so ab 2010, 2011 war dann schon sichtbar, dass der Weg in nicht allzu langer Zeit dann in der Entlassung münden wird. Und wie gesagt, 2013 hat es der Knast und die Staatsanwaltschaft dann nochmal geschafft zu verhindern. Die Strafvollstreckungskammer hatte die Entlassung eigentlich für Februar 2012 bestimmt. Und dann sind Knast und Staatsanwaltschaft mit diesem perfiden Argument, ich wäre nach 33 Jahren zu wenig gelockert worden, deswegen könnte man mich noch nicht entlassen, haben da tatsächlich nochmal gerichtlichen Erfolg gehabt, dass das Oberlandesgericht Frankfurt dann gesagt hat, das ist tatsächlich so. Sie haben zwar, also was für mich erstaunlich war, mit einer eindeutigen Schuldzuweisung, also das Oberlandesgericht Frankfurt hat in dem Beschluss ganz klar gesagt, dass mir über Jahre rechtswidrig sämtliche Lockerungen verweigert wurden und dass das zwar zu berücksichtigen ist, aber der Umstand, wie gesagt, jemanden nach 33 Jahren zu entlassen, der nur ein paar Mal vor der Tür war, das war dann schon pervers.
Total absurd.
Ja, aber wirklich.
Aber ich meine, du hast es trotz den Ausführungen, die dich vielleicht nochmal in Handschellen und nachher ohne und der Versuchung dann durchgehalten und letztendlich bist du rausgekommen.
Ja.
Da ist natürlich dann nicht plötzlich alles besser oder so. Es ist natürlich auch dann mit so einer ganz anderen oder schon anderen Realität auf jeden Fall konfrontiert zu sein. Und oder wie war das für dich, das Rauskommen und auch zu sehen, was draußen vielleicht los ist irgendwie?
Also es gibt sowas wie eine Phase der absoluten und der ersten Euphorie. Also das erste Mal da oder nach so einem Zeitraum draußen zu sein, das bringt unheimlich viele Wow- und Erlebnisse mit sich. Ne? Irgendwie, was weiß ich, mal hier in Hamburg zu sein, im Pudelclub zu sein, in einem Wald morgens spazieren zu gehen, einfach in eine Kneipe zu gehen, wenn man Lust dazu hat. Also es gibt so viele und Wow-Erlebnisse am Anfang, bis man dann irgendwann begreift, irgendwie sowas, das richtige Leben eigentlich, wie viel Anforderungen das an einen setzt. Und als jemand, der sich immer sämtlichen Anforderungen quasi verweigert hat, hat es, ja, oder gibt es heute noch bei mir die Schwierigkeiten, dass ich zum Beispiel was Amtsforderungen oder sonst irgendwie irgendwas, was von vermeintlicher Autorität kommt, als erstmal, was wollen die von mir? Also das ist schon so eine etwas problematische Haltung. Aber was noch viel schlimmer ist, oder was ja, also
ich würde sagen, unterstützenswert, aber ja, natürlich vielleicht problematisch, wenn man dann in der Gesellschaft Druck bekommt irgendwie.
Ja. Und, aber was irgendwie, also was wirklich problematisch ist, ist, wenn man die Lebens- und Überlebensstrategien, die man im Knast im Laufe von Jahrzehnten entwickelt und verinnerlicht hat, diese Geschichten mit rausnimmt. Das, also ich merke jetzt nach einem Jahr oder etwas über einem Jahr, wie viel Knast eigentlich noch bei mir im Kopf steht, zum Beispiel, wenn es darum geht, über Probleme zu reden. Ich hatte eine Phase gehabt, also wo ich wirklich schon fast in Depression verfallen war draußen, wo mein gesamtes Umfeld eigentlich mitbekommen hat, es geht mir aus bestimmten Gründen furchtbar scheiße und ich es nicht gebacken gekriegt habe, über meine Probleme und Schwierigkeiten zu reden. Ganz einfach, weil ich 20, 30 Jahre lang meine inneren Zustände zwar schon ansatzweise mit Freunden oder auch mit der Besuchergruppe mal angesprochen habe, aber ansonsten war es immer, mein Kram regel ich mit mir selber. Und das sind, wie gesagt, und da gibt es, wie gesagt, wirklich Mechanismen, die im Knast wichtig und überlebenswichtig sind, aber fürs Leben und gerade fürs soziale Leben hier draußen einfach nicht taugen. Ne? Und da irgendwie so diese Sachen irgendwie klar zu kriegen und aufzubrechen, also hat bei mir dazu geführt, dass ich mittlerweile tatsächlich ernsthaft überlege, ob ich nicht professionelle Hilfe dafür in Anspruch nehmen kann, ne? Weil das, was da irgendwie so noch an Verknotungen im Kopf sind, das aufzulösen, das können weder meine Freunde leisten, noch kann ich das aus mir selbst raus leisten, sondern ich merke, ich brauche da irgendwie eine Instanz, ja, die erstmal keinen so direkten persönlichen Bezug zu mir hat, sondern irgendwie wirklich irgendwas, sowas wie eine professionelle Distanz oder so hat, ne? Ja. Und das sind Geschichten, also wo viele Langzeitgefangene draußen dann ja oft in der Hinsicht scheitern, dass es dann, also bei mir wäre es, also die Schwelle, dass es bei mir tatsächlich dann zum Beispiel zu Alkoholexzessen, Drogenexzessen oder sonst irgendwie was gekommen wäre, die Schwelle, die war sehr, sehr gering. Also ich war wirklich kurz vorm Absturz. Ne? Und also es ist zwar heute auch noch sehr viel Wow und Erlebnisse da, ne? Aber ich erlebe mehr und mehr, dass auch noch eine Menge Probleme für mich zu bewältigen sind, die in mir selbst liegen. Ne? Das ist, ja.
Wir sind leider, haben wir eine sehr begrenzte Zeit und wir haben schon unsere eigentliche Zeitvorgabe verrissen, aber vielleicht können wir noch mal kurz dazu kommen, von dir weg, zu dem, was du draußen so wahrnimmst, was bewegt sich, ne? In Anti-Knast-Sachen oder jetzt zum Beispiel die Geschichte, die du kurz angerissen hast, mit der Gefangenengewerkschaft und sowas. Kann das aus deiner Perspektive eine Möglichkeit sein, um so einen Kampf gegen ein Knastsystem aufzunehmen? Oder?
Gegen ein Knastsystem, ja, den Kampf gegen ein Knastsystem aufzunehmen, ist schwierige große Geschichte. Worte. Das ist, wie gesagt, also da bin ich relativ pessimistisch aus meiner Erfahrung raus. Die also solche Geschichten wie Gefangenengewerkschaft, dass sich Gefangene erstmal seit sehr, sehr langer Zeit wieder kollektiv organisieren oder sowas wie einen kollektiven Ansatz haben und da eine Selbstorganisation auf die Beine stellen, finde ich schon mal eine ganz gute Geschichte. Irgendwie natürlich könnte man jetzt vom Inhaltlichen her sagen, es werden da einfach nur bessere Verwertungsbedingungen gefordert. Das Ganze bewegt sich nicht, hat weder einen emanzipativen Charakter, noch bewegt sich es irgendwie so abseits kapitalistischer Verwertungslogik oder solchen Geschichten. Aber ich bin davon überzeugt, dass, ja, dass Gefangene wieder positive Erfahrungen machen müssen, sich gegen das System in irgendeiner Form durchgesetzt zu haben. Und dazu ist eine Geschichte wie die Gefangenengewerkschaft, denke ich, durchaus geeignet, um Gefangenen, die erstmal Sachen wie Selbstorganisierung oder Widerstand sehr ängstlich betrachten, aufgrund der Konsequenzen, die es für sie vielleicht haben könnte, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, auf einer sehr niedrigen Schwelle und eigentlich relativ rechtlich abgesichert eine Erfahrung zu machen. Es ist möglich, etwas, also sich diesem Knastsystem entgegenzustellen. Es ist möglich, gegen dieses Knastsystem etwas durchzusetzen. Also von daher finde ich diese Geschichte erstmal einen sehr guten Ansatz. Und auch, also es sollte auf jeden Fall oder muss eigentlich unterstützt werden, weil ansonsten, wie gesagt, es gibt hunderte von individuellen, nicht wahrgenommenen Kämpfen in deutschen Gefängnissen. Aber wie gesagt, im Moment ist Kollektivität oder was Gemeinsames tatsächlich nur so über diese Geschichte mit der Gefangenengewerkschaft sichtbar. Ne? Und es ist leider Gottes, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie so eine grundsätzliche Schwierigkeit ist so diese Akzeptanz der Gefangenen, diese Akzeptanz der Strafe, dass, wie gesagt, das Gefängnis ihnen gegenüber da irgendwie nicht als System wahrgenommen wird, dass es zu bekämpfen gilt, gegen das man sich zu stellen hat oder dass man sich vom Menschlichen nachher allein stellen muss, sondern es ist teilweise so diese innere Haltung, ja, ich habe ja etwas gemacht, wofür ich hier hingehöre. Ne? Und das ist, das sitzt noch ja, sehr, sehr tief in den Köpfen drin. Ne? Vielleicht, wie gesagt, entsteht auch bei dem einen oder anderen über so eine Geschichte wie Gefangenengewerkschaft sowas wie ein Bewusstsein über die eigene Situation, über die eigene Entwicklung, sowas in der Art. Ne? Das ist, aber wie gesagt, so als Ansatz, dass Gefangene sich mal wieder selbst organisieren und engagieren, ist das eine geile Geschichte, ja. Und wie gesagt, man sollte halt nicht den Fehler machen, irgendwie so diese Sachen von seinem eigenen politischen Standpunkt aus zu betrachten und dann irgendwie so als, ach, das ist einfach nur reformistischer Quatsch oder so, da ist nichts Emanzipatives oder, was halt natürlich ist da was Emanzipatives dabei, Aber jemand, der den Anspruch hat, irgendwie revolutionäre Politik zu betreiben, könnte ich mir vorstellen, kommt ganz schnell dazu, zu so einer Haltung zu sagen, naja, also das ist irgendwie Pillepalle oder so. Und das ist Blödsinn, das stimmt nicht. Ne? Ja.
Ja, ich würde sagen, wir müssen an der Stelle zum Schluss kommen.
Ja.
Aber ich bedanke mich.
Ja, gerne.
Bei dir für das tolle Gespräch. Ich fand es super spannend und freue mich drauf, vielleicht mit dir in der nächsten Zeit weiter darüber zu diskutieren, wie sich da was entwickeln kann oder wie Mensch vielleicht dazu beitragen kann, da auch ein bisschen was, dass sich da ein bisschen was bewegt.
Ja.
Und ja, auf der einen oder anderen Veranstaltung mit dir zu sein und noch mehr von deiner spannenden Geschichte zu hören.
Ja. Okay. Ja.
Vielen Dank, gerne. Lutz.
Ja, bitte. Ja. Jupp.
Da wir uns ja schon in dem Interview mit Lutz über Sicherungsverwahrung unterhalten haben, fanden wir es sinnvoll, uns noch einmal umfassender mit einer Kritik an dieser auseinanderzusetzen. Den Begriff Sicherungsverwahrung kürzen wir im Folgenden als SV ab.
Aber vielleicht als allererstes, was ist die SV eigentlich?
Die Sicherungsverwahrung ist ein Gesetz aus der Zeit des Nationalsozialismus, das eingeführt wurde, um Gefangene auch nachträglich in Haft zu behalten. Obwohl es häufig aus unterschiedlichen Richtungen kritisiert wurde, hat sich daran bis heute nichts Grundsätzliches geändert. Bei wem SV angeordnet wird, der kann auch über die Dauer seiner Strafe hinaus in Haft behalten werden, also sein Leben lang.
Und wie wird das begründet?
Erst einmal lautet die juristische Begründung Gefahr für die Allgemeinheit. Und sobald die vorliegt, kann die Sicherungsverwahrung als sogenannte Maßregel neben der Strafe angeordnet werden.
Das heißt, es wird sich schon zu Beginn vorbehalten, jemanden unbegrenzt in Haft zu lassen?
Ja, im Prinzip schon. Das wäre dann die primäre bzw. die vorbehaltene Sicherungsverwahrung. Die wird angeordnet, wenn bei einer Verurteilung ein Hang zur Kriminalität festgestellt wird. Dann gibt es noch die nachträgliche SV. Die wurde allerdings nach zu viel Kritik ersetzt. Dafür gibt es jetzt das Therapieunterbringungsgesetz. Das regelt die Unterbringung, wenn eine Person nach Absitzen der Haftstrafe aus psychischen Gründen weiter im Gefängnis behalten werden soll. Aber das ist alles juristisches Gewäsch. Wichtig ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Sicherungsverwahrung anzuordnen und damit lebenslänglich zu verhängen. Und zwar wirklich das ganze Leben lang.
Also kann ein Gericht entscheiden, dass eine Person trotz abgesessener Strafe weiter eingesperrt bleibt?
Genau genommen beauftragt das Gericht unabhängige Gutachter, die dann feststellen sollen, ob es einen Hang zur Rückfälligkeit gibt. Außerdem stellen sie eine Gefahrenprognose auf und testen, ob eine psychische Störung vorliegt.
Das sind ja alles reichlich abstrakte Begriffe. Ich meine, bei wem, der die mehrere Jahre im Knast gesessen hat, liegt denn bitte keine psychische Störung vor? Und überhaupt, was soll das in den heutigen Verhältnissen bedeuten?
Auf jeden Fall. Sie werden auch tatsächlich nicht weiter ausgeführt. Die Gefahrenprognose kann ja auch an allem festgemacht werden. Die politische Haltung gehört auch dazu. Das heißt, es liegt vor allem an dem Gutachter, wie er diese Begriffe auslegt. Und der ist, wie unter anderem Thomas Meyer-Falk schreibt, oft alles andere als unabhängig.
Das heißt, der Gefangene muss eigentlich die ganze Zeit aufpassen, was er sagt und wie er sich verhält, weil er weiß, dass das alles für seine Prognose zählt?
Im Endeffekt ja. Somit ist die SV auch schon vor ihrer Anwendung ein krasses Kontrollmittel. Die Frage ist nur, inwiefern du die Entscheidung mit deinem Verhalten tatsächlich beeinflussen kannst. Und ob du dich wirklich so lange verstellen kannst und vor allem willst.
Ich meine, gerade Thomas ist ein gutes Beispiel für jemanden, bei dem die Kontrolle nicht funktioniert und der sich trotzdem wehrt. Aber dazu muss man ja auch irgendwie ganz schön viel Mut haben und stark sein. Immerhin kann das heißen, dass man einfach nie wieder aus dem Scheißknast rauskommt.
Und ich finde es wichtig, hier noch einmal deutlich zu machen, dass es sich bei der SV nicht um das allerletzte Mittel handelt, das nur angewendet wird, wenn gar nichts mehr geht, wie gerne behauptet wird. Die Zahl der Sicherungsverwahrten hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Das heißt, die SV ist ein immer öfter genutztes Mittel zum Wegsperren.
Okay, es ist jetzt ziemlich deutlich geworden, dass die Bestimmungen für die Sicherungsverwahrung sehr beliebig sind, sodass die soziale Dimension der Schuld das Eigentliche ist, was zählt. Das heißt, dass sich das System mit der SV den Ungewollten, also denen, die nicht verwertbar sind oder es sein wollen, für immer entledigen kann. Außerdem scheint sie die gesetzlichen Grenzen ja auch aufheben zu können und das gar nicht mal so schwer. Aber wir sollten uns nicht weiter an Gesetzen abarbeiten. Das kann und soll nicht unsere Perspektive sein.
Du hast recht. Und die Auswirkungen davon können Betroffene wie Lutz und Thomas sowieso besser erzählen. Ich finde es eigentlich auch vor allem spannend, über die Sicherungsverwahrung zu sprechen, weil sie so deutlich zeigt, wie verlogen das System ist. Klar, jetzt wirst du sagen, das wussten wir auch schon vorher. Aber ich hatte das Gefühl, dass trotzdem noch viele Hoffnungen in das rechtsstaatliche System setzen.
Du meinst also, dass einige doch irgendwie eine gewisse Gerechtigkeit im Justizsystem sehen oder zumindest auf sie hoffen?
Ja, und ich finde, das hier zeigt eigentlich ziemlich gut, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Die gleichen Rechte gelten einfach nicht für jeden, nicht in dieser Gesellschaft. Und es geht mir dabei überhaupt nicht darum zu zeigen, welches Gesetz besser oder schlechter ist. Ich glaube, sie folgen alle der gleichen Logik. Nur die SV ist so offensichtlich verlogen, dass es herrlich entlarvend ist. Ich meine, wer will denn jetzt nicht sagen, what the fuck ist Rechtsstaat?
Ich finde, dass auch die Funktion von Knast daran nochmal deutlich wird. Ich meine, klar, auch hier gleiches Spiel. Wir wissen schon, dass er scheiße ist und abgeschafft gehört. Aber die SV zeigt ganz gut, wie Knast oft als letztes Mittel der Kontrolle eingesetzt wird.
Da gebe ich dir recht. SV bedeutet Knast. Und das bedeutet, eine Person sein ganzes Leben zu isolieren, einzusperren und zu kontrollieren. Das sind die Mechanismen beim Einzelnen. Aber im Großen wird das Gefängnis dazu benutzt, Probleme wegzusperren und zu kontrollieren. Somit werden soziale Strukturen beeinflusst und erhalten. Das heißt nichts anderes als die Erhaltung bestimmter Machtpositionen und vor allem gesellschaftlicher Normen. Soziale Unruhen sollen nicht entstehen, weil wer sich wehrt, wird weggesperrt.
Gut, aber was bedeutet diese zugegeben nicht wirklich neue Analyse für uns und vor allem für unsere Ideen, Wünsche und Kämpfe?
Sie macht einmal mehr deutlich, dass diese Gerechtigkeit nicht unsere sein kann. Und damit kann die juristische Ebene auch weder im Kampf noch bei Repression Ort unserer Auseinandersetzung sein. Und dass es nicht darum gehen kann, diese Logik des Strafens innerhalb dieser Verhältnisse verändern oder verbessern zu wollen, da diese unweigerlich zusammenhängen.
Und gleichzeitig heißt das, die Gefangenen nicht zu vergessen, die Isolation zu durchbrechen und uns gegenseitig in unseren Ideen und Widerständen zu unterstützen. Dem Rechtsstaat und allen seinen AnhängerInnen zu zeigen, dass ihr Konzept nicht immer aufgeht. Und es gibt Menschen, drinnen wie draußen, die sich nicht kontrollieren lassen und sich von ihrer Repression nicht kaputt machen lassen, weil sie eben Ideen davon haben, dass es auch alles ganz anders laufen könnte.
Nun folgt, wie angekündigt, eine Rezension des Buches How Up Mensch von José Tario. Er hat 17 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht und dabei die ganze Zeit gegen das spanische Knastsystem gekämpft. Wir möchten damit nicht nur unseren HörerInnen das Buch ans Herz legen, sondern auch auf die Lesung von Hau ab Mensch hinweisen, die am 26. März um 19 Uhr im Infoladen Schwarzmarkt in Hamburg stattfindet. Die folgende Rezension stammt von Thomas Meyer-Falk und ist auf der Seite freedomforthomas.de zu finden.
Hau ab Mensch, eine Rezension von Thomas Meyer-Falk. Wenn Nelson Mandela davon sprach, das Gefängnis beraube dem Menschen nicht nur seine Freiheit, sondern suche auch ihm die Identität zu nehmen, dann legt das hier zu besprechende Buch von José Tario, der 2005 in Spanien starb, Zeugnis davon ab, wie Gefangene ihre Identität verteidigen und trotz unmenschlicher, trotz erniedrigender Behandlung und Folter ihr Menschsein bewahren. 10 Jahre brauchte es, bis das im Original in Spanien Hui hombre, hui darario, de in espero fies, 1997 erschienene bibliografische Buch von José, nun in deutscher Übersetzung vorliegt. Hau ab, Mensch! Auf über 300 Seiten berichtet José von den einzelnen Gefängnissen, in denen er im Verlaufe vieler Jahre festgehalten, geschlagen, in Handschellen gelegt wurde. Dies ist der äußere Rahmen und ist schon lesenswert genug. Wird doch die zerstörerische Wirkung der Institution Gefängnis deutlich. Ebenso faszinierend und ungleich mehr von Bedeutung ist jedoch die innere Entwicklung von José Tarrios zu verfolgen. Er, der mit 19 Jahren eine anderthalbjährige Haftstrafe antreten soll und am Ende ein Strafmaß von 71 Jahren vor sich hat, als er 2004 ins Koma fällt und Anfang 2005 stirbt. Geprägt von vielen Jahren in Heim, Erziehungsanstalten, ist er es gewohnt, sich gegen die Umstände auf die er im Gefängnis trifft, aufzulehnen und landet unversehens in Isolationshaft. Das Buch erzählt orientiert an den einzelnen Gefängnissen, in die er verlegt wird, die Entwicklung hin zum einen anarchistischen Menschen, voller Wut ebenso wie voller Liebe. Es erzählt von Solidarität unter den Inhaftierten und ihren Aufständen, aber auch von der Enttäuschung durch Verrat. Auf Rossets Schilderung passt gut der Satz des Anarchisten Erich Mühsam: Trotz allem Menschsein wäre es auch mit dem Messer. Wo immer er die Möglichkeit hatte, las Rosset Bücher über Politik, Literatur, Philosophie und diskutierte mit seinen Leidensgenossen über das, was sie gelesen hatten. Je mehr sich der innere Horizont erweitert, umso mehr revoltiert er und die anderen Gefangenen gegen die Mauern und die unmenschlichen Haftbedingungen. Eine Übersetzung ist stets ein Wagnis, aber dem Übersetzer ist es exzellent gelungen, die bildreiche und kraftstrotzende Sprache José Terrarios in das Deutsche zu übertragen. Eingerahmt wird das Buch von einem Vorwort Gabriel Pomba de Silvas und einem Anhang mit einem Interview, das im Juni 2005 mit den Müttern von José und Gabriel geführt wurde. Gabriel ist selbst spanischer Anarchist, verbüßt zurzeit eine lange Haftstrafe in Aachen. Er lässt sich auch dort nicht mundtot machen und setzt den Kampf für eine Gesellschaft ohne Knäste ebenso fort wie die Mütter Josés. Gerade der Umstand, dass am Ende die Mütter der beiden Gefangenen zu Wort kommen, wo hört man denn sonst, dass sich Mütter von Inhaftierten öffentlich äußern, trägt zum Gelingen dieses empfehlenswerten Buches bei.
Das war's mal wieder von Frequenz A. Ihr hört Mitte April wieder von uns.